Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Wie schreibt der Dichter? Wenn es nach Karl-Uwe Knausgård geht, dann ohne Theorie und große Planung. Seine offenherzigen Bekenntnisse aus dem eigenen Leben lässt er einfach so aus sich herausfließen, hat er gestern in Tübingen erzählt. Gleich die ganze Geschichte. Und wofür malt der Maler? Josep Renau wollte für die Menschen malen. Deshalb ging er in die DDR und dort scheint ihm das gelungen zu sein. Denn in Erfurt freuen sich viele darüber, dass ein Mosaik von ihm wieder da ist. Auch darüber sprechen wir gleich. Und wie konstruiert die Dramatikerin das Drama? In New York sind die Antworten von Maria Irene Fornes zu sehen. In den 70er und 80er Jahren erarbeitete sie in Off-Off-Konzeptionen, was damals Avantgarde war und heute ein Klassiker. Zuerst aber Erfurt. Zwei überdimensionale Hände geöffnet, darin zum einen frugale Formen, umfangen von Blättern, Wald und blühenden Wiesen, zum anderen eine Art Diamant. Dahinter wissenschaftliche Instrumente, Konstruktionspläne und fabrikähnliche Architektur. Die Beziehung des Menschen zu Natur und Technik heißt dieses Mosaik, das nun wieder am Moskauer Platz in Erfurt hängt, nach Jahren der Restaurierung. Entworfen hat es der Maler Josep Renau. Der ist aus Spanien 1958 in die DDR übergesiedelt auf Einladung der Regierung, um dort Kunst für die Menschen zu machen, wie er selbst einmal sagte. 30 Meter breit und 7 Meter hoch ist das Mosaik, das er eben für die Menschen in den Straßenraum hängte, ehemals an die Fassade des örtlichen Kulturzentrums. Das ist lange abgerissen und verschwunden, wie vieles aus der DDR. Nicht aber die Beziehung des Menschen zu Natur und Kunst. Dessen Wiedererrichtung wird heute gefeiert und möglich gemacht haben das die Stadt Erfurt und die Wüstenrot-Stiftung. Philipp Kurz ist Geschäftsführer der Wüstenrot-Stiftung. Ihn habe ich nach der besonderen Qualität des Mosaiks gefragt.
Die Qualität des Mosaiks liegt darin, dass es nicht vordergründige Propaganda ist. Es gab in der DDR sehr viel Kunst im öffentlichen Raum, auch sehr viel gute Kunst, die aber inhaltlich festgelegt war. Und die Künstler konnten dann versuchen, etwas draus zu machen. Der Renau in Erfurt hier, die Beziehung des Menschen zu Natur und Technik, ist ja ein sehr spätes Werk in der DDR. Er ist Anfang der 80er Jahre entstanden und es entzieht sich irgendwie dieser vordergründigen Propaganda. Es ist irgendwie abgehoben vom Lebensalltag. Und der Renau hat gesagt, der Mensch zeigt mit diesem Bild, dass der Mensch sich durch die Nutzung von Natur, auf der anderen Seite durch die Nutzung der Technik, ein besseres Leben verschaffen kann. Und im Vergleich zu vielen früheren Kunstwerken sagt er nicht, dass das durch den Sozialismus passiert, sondern dass der Mensch das durch die Nutzung von Natur und Technik schafft. Und das macht das Kunstwerk eigentlich zu einem ganz besonderen Kunstwerk, das in der DDR da entstanden ist.
Ja, aber es ist, auch wenn Renau darauf bestanden hat, keine Auftragskunst zu machen, doch ein Auftragswerk und trägt ja auch starke Züge des sozialistischen Realismus. Das kann man vielleicht auch gar nicht anders erwarten, denn Renau, der vor den Faschisten aus Spanien fliehen musste, der war hochpolitisch. Er hat den spanischen Pavillon auf der Weltausstellung 1937 in Paris organisiert und Picasso dazu eingeladen, der dafür sein berühmtes, den Mord von Zivilisten durch die deutsche Wehrmacht anklagendes Bild Guernica gemalt hat. Was für eine Rolle hatte denn Renau in der DDR?
Also es gibt ein berühmtes Zitat von Renau, da sagt er, ich male nicht für das Zentralkomitee und ich male auch nicht für die Partei und ich male auch nicht für Kritiker, sondern ich male für die Leute, die sich eigentlich nicht für Malerei interessieren. Also es war ihm ganz wichtig, dass Kunst niemals etwas ist, was auch kommerzialisiert werden kann. Renau hat in der DDR insgesamt nur 3 Aufträge bekommen. Das unterscheidet ihn auch von vielen anderen, die näher am System waren. Er hat sich lange Zeit über Wasser gehalten mit einer kleinen Malschule, die er in Berlin-Mahlsdorf hatte, betrieben hat, hat Schüler eingeladen, weil er nie einen, zum Beispiel eine Professur in einer Kunsthochschule in der DDR bekommen hat. Also er war so eine ganz besonders interessante Gestalt, aber er war nie nah an den Mächtigen dran.
Die Restaurierung, die war ziemlich aufwendig. Wie sind Sie da vorgegangen? Erstmal muss es eingelagert werden, als das Kulturzentrum abgerissen wurde. Aber dann haben Sie, glaube ich, 4 Jahre restaurieren lassen.
Also die Restaurierung selbst hat etwas über ein Jahr gedauert am Schluss. Aber es war sehr schwierig, wissenschaftlich rauszukriegen, wie restauriert werden kann. Das Wandbild wurde sehr schnell runtergesägt 2009, als der Abriss des Kultur- und Freizeitzentrums gedroht hat. Und es war ganz einfach auf Europaletten verpackt, in einem Baucontainer auf dem Bauhof hier in Erfurt eingelagert und ziemlich kaputt. Und Man hat damals in der DDR natürlich alles Baumaterial benutzt, was man kriegen konnte, sehr viele unterschiedliche Mörtel. Das heißt, die Tragfestigkeit des Mosaiks war quasi weg. Und deswegen musste man Kältekammerversuche machen, Wärmekammerversuche, beregnen lassen, beschneien lassen, sehr viele unterschiedliche Dinge ausprobieren. Und das hat letztendlich tatsächlich 4 Jahre gedauert, bis das Wandbild jetzt wieder an der Wand hängt.
Jetzt steht das zum einen unter Denkmalschutz, das ist sicherlich ein Grund dafür, es zu erhalten. Zum anderen hatten aber offensichtlich auch viele Erfurter den Wunsch, dieses Wandbild wieder am ursprünglichen Platz zu sehen. Warum eigentlich?
Eigentlich kommt es darauf an, dass die Leute hier in diesem Neubaugebiet einen zentralen Ort hatten. Und der zentrale Ort war das Kultur- und Freizeitzentrum. Und an diesem Ort war dieses große Kunstwerk dran. Und der Mittelpunkt dieses Ortes war wahnsinnig identitätsstiftend für die. Und es gibt ganz viele Leute, die vorbeikommen und sagen, das Zentrum ist weg, aber die Kunst ist wieder da. Und wir freuen uns, dass die Kunst wieder da ist. Die war uns besonders wichtig. Und ich glaube, man spricht in der DDR gerne schöpferische Leistung ab und sagt, Mensch, hier gab es ja nur Platte und hier war alles grau. Und an solchen Werken wie diesem Renau am Moskauer Platz kann man sehen, dass es natürlich große schöpferische Leistungen auch hier gab. Und das finde ich besonders wichtig, das wieder ins Bewusstsein zurück mit so einer ganz praktischen Arbeit, die wieder zurückzubringen. Und jetzt steht sie da und ist da.
Philipp Kurz, Geschäftsführer der Wüstenrot-Stiftung, die ein Mosaik des Malers Josep Renau in Erfurt wiedererrichtet hat. An der Tübinger Universität hat gestern Abend der norwegische Schriftsteller Karl-Uwe Knausgård seine Poetikvorlesung begonnen. Bekannt wurde er mit einem autobiografischen Romanzyklus, der in Deutschland in Einzelbänden erschien, mit Titeln wie Sterben, Lieben, Spielen und so fort. Der letzte Band, Kämpfen, befasst sich auch mit den Reaktionen von Knausgårds Familie auf die schonungslose Offenheit, mit der er aus dem eigenen Leben erzählt. Wie Texte von Knausgård entstehen, erzählte er gestern. Christian Gampert hat zugehört.
Karl-Ove Knausgård ist ein schüchterner Mensch. Zu Beginn bedankt er sich höflich für die Einladung. Sie erlaube ihm, zu seinen Anfängen zurückzukehren. Als er sich als Student für Derrida begeisterte und strenge Literaturkritiken im Sinne der postmodernen Sprachavantgarde schrieb. Am Ende seiner Rede sagt Knausgård, dass er auch diesen Poetik-Vorlesungstext wie später seine Bücher geschrieben habe, frei heraus, ohne Planung. Karl-Ove Knausgård ist irgendwann aufgefallen, dass eine Literaturtheorie noch keine Literatur produziert. Die Poetik betrachte das Schreiben von außen, der Schriftsteller aber sei mittendrin im Text und agiere oft unbewusst. Wenn ich schreibe, und ich tue dies jeden Montag bis Freitag von 9:30 bis 2:30, ist keines meiner Probleme theoretischer Natur. Die Probleme beim Schreiben sind praktisch und alle Lösungen sind intuitiv. Hier redet also kein Liebhaber der Theorie. Nein, Theorien seien Feinde des Schreibens. Umso erstaunlicher, dass Knausgård eine ziemlich theoretische Vorlesung hielt. Während Freud vergangene Träume analysiert habe, sei Ernst Bloch am Träumen in die Zukunft interessiert gewesen, sagte Knausgård. Auch der Schriftsteller müsse vorwärts schreiben und er wisse nie, was dabei herauskomme, so wie Eltern auch nicht wüssten, was aus ihrem Kind werde. Da Knausgårds Bücher von schonungsloser autobiografischer Offenheit sind, ist das Bekenntnis zum Fließenlassen im Grunde logisch. Auch für den Schreiber, der nahe im eigenen Leben bleibe, werde die eigene Identität, so wie wir sie uns konstruieren, zu einer Fiktion. Klar, wer sich so preisgibt wie Knausgård in seinen Texten, wird sich auch selber fremd. Knausgård analysierte 3 Klassiker der Moderne, um zu zeigen, auf welchem Boden er steht. Irgendwann sei ihm aufgefallen, dass Flauberts Madame Bovary der perfekte Roman schlechthin sei. Viel besser als die Avantgarde, eine einfache Geschichte von Ehebruch und Scheitern. Man interessiere sich weniger für die lakonische Sprache als für das, was die Menschen da tun. Flaubert mache hier etwas ganz Neues und sei selbst völlig erstaunt gewesen über die Farben, die er benutze. Solche Schreiberlebnisse habe auch er gehabt, sagte Knausgård. Schreiben sei oft wie Lesen, man mache neue Entdeckungen. Entscheidend sei, dass Flaubert sich vom Schwulst der Versuchung des heiligen Antonius verabschiedet habe, von Bombast und exotischen Schauplätzen, die viel eher Flauberts romantischer Vorstellung von Literatur entsprachen. Mit der Bovary habe der Autor sich selbst überrascht im Schreibprozess. Wenn ich beim Schreiben ein Problem habe, höre ich auf. Stattdessen belade ich den Geschirrspüler, hole die Kinder von der Schule ab, gehe zum Supermarkt, mache ein Essen und gehe ins Bett. Wenn ich am nächsten Morgen am Schreibtisch sitze, hat sich das Problem von allein gelöst. Knausgårds weitere Referenztexte waren Prousts Suche nach der verlorenen Zeit und Joyces Ulysses. Während Proust das erzählende Ich expandiere, den Raum weit ausdehne und die Zeit quasi suspendiere, sodass Vergangenheit und Gegenwart sich berühren könnten, reduziere James Joyce die Zeit der Handlung auf einen Tag. Es sei ein Buch des Kopfes, der Intertextualität, kein Buch des Herzens und der Emotionen. Und Knausgård ist bekanntermaßen ein Parteigänger des Gefühls. Zwei Exempel für Knausgårds Spekulation über das beim Schreiben durchlässige Ich. Nach seiner Proust-Lektüre habe er zeitweise nicht schreiben können, aber 2 Jahre später habe er in seinem eigenen Text eine Art inneres Summen gespürt. Das kam von Proust. Und in einer Szene seines Romans Herbst erscheine der Teufel, wie auf Louis Daguerres erstem Bild einer belebten Straße, auf der wegen der langen Belichtungszeit nur der erkennbar sei, der sich nicht bewege. Dieser unbewegte Teufel tauche nun in dem Buch wieder auf, an dem er gerade schreibe. Knausgårds Vorlesung war ein Affront gegen jede Art von Schreibtheorie und damit natürlich indirekt auch ein Plädoyer für das autobiografische Schreiben. Im Grunde sagt er, die Schriftsteller wissen nicht, was sie tun. Aber Knausgård sagt das mit ziemlich guten Gründen.
Gute Gründe für das theorielose Schreiben, die trug gestern der norwegische Autor Karl-Uwe Knausgård in Tübingen vor. Ums Schreiben geht's von heute an auch in Berlin. Da beginnt nämlich das Festival jüdischer Literaturen. Es geht um zeitgenössische jüdische Literatur. Verquere Verortung heißt das Festival. Das klingt sperrig, eigentlich sogar wie ein Vorwurf. Joe Frank ist einer der Kuratoren. Ihn habe ich gefragt, ob der Titel als Vorwurf gemeint ist.
Ich glaube, es kann einer sein. Also zunächst mal haben wir den Titel natürlich nicht als Vorwurf in allererster Linie gedacht, sondern verquere Verortung trifft aus unserer Sicht relativ gut die Lage, in der wir uns gerade befinden, gerade was jüdische Literaturen angeht. Verquere Verortung soll einerseits auf Rezeptionen und auch auf Rezeptionstraditionen verweisen, andererseits aber auch auf die Fragen, wo verorten sich eigentlich unsere Autorinnen und Autoren selbst? Also sie nehmen das Label, das mit jüdisch natürlich verbunden ist, auch durchaus kritisch in den Blick und das gibt dieser Titel, glaube ich, auch dann nochmal wieder.
Da sind wir gleich bei einer weiteren wichtigen Frage. Die Literaturen stehen bei Ihnen im Plural.
Ja.
Es gibt Literaturen, klar auch jüdische, aber was macht sie dazu? Was unterscheidet jüdische Literaturen von anderen und ist das eigentlich sinnvoll, da zu unterscheiden?
Sehen Sie, da haben Sie jetzt 2 Fragen formuliert, die mitschwingen bei dem ganzen Festival. Und es ist überhaupt nicht unsere Absicht, diese Fragen auch eindeutig zu beantworten, sondern diese Fragen tatsächlich mal zu fokussieren und zu überlegen, was als jüdische Literatur benannt wird. Ist diese Benennung überhaupt eine sinnvolle oder ist das vielleicht auch eine Einschränkung? Führt uns diese Art von Labeling nicht auch zu einer Fehlwahrnehmung vielleicht einer der literarischen Qualität von Autorinnen und Autoren und begrenzt sie auf Biografien? Auf der anderen Seite kann man aber auch dieses Label sehr produktiv nutzbar machen, indem man sagt, jüdische Literaturen können auch bedeuten, einen erweiterten Referenzrahmen zu haben im eigenen Schreiben und sozusagen die innere Bibliothek anders bestückt zu haben, als das im Mainstream der deutschsprachigen Literatur der Fall ist. Aber diese Fragen gehören, glaube ich, auch einfach zu diesem Zeitpunkt, in dem es sozusagen eine ganz große Vielfalt jüdischer Literaturproduktionen gibt. Diese Frage gehört sozusagen diskutiert und nicht beantwortet. Also die Beantwortung entspricht sozusagen einem Begehren nach Eindeutigkeit, was aus unserer Sicht auch wieder eine Form der verqueren Verortung dann wäre.
Vielleicht auch weder sinnvoll noch tatsächlich erreichbar. Ja. Sie lösen das Problem der Eindeutigkeit auch damit, dass Sie Kunst zu Rate ziehen, also keine Sprachkunst, sondern bildende Kunst. Es gibt Installationen, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Ja, genau. Also das ist nochmal ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir natürlich auch die Literatur als dialogische Kunst verstehen. Und der Dialog ist auch in anderen, auch der Dialog mit anderen Künsten. Und die zeigen wir dann. Also wir haben da aber auch dann natürlich Kunst, die sich mit unseren Themen beschäftigt. Also Schrift und Schriftlichkeit beispielsweise, wenn wir die hybriden Kalligrafien oder das globale Alphabet ausstellen, dann ist es auch immer die Frage, was spielt eigentlich Schrift und Schrifttradition für eine Rolle, wenn wir von unterschiedlichen literarischen Traditionen sprechen. Aber ich glaube, uns geht es tatsächlich auch, also es ist eben nicht nur sozusagen Prosa und Lyrik, sondern eben ja auch Hörspiele, Hörbücher oder auch die filmische Darstellung von Jüdinnen und Juden. Wir möchten die Fragen, die sich uns gestellt haben, aus möglichst vielen Perspektiven auch beleuchten.
Das Festival jüdischer Literaturen beginnt heute in Berlin. Kurator Joe Frank war das zu Programm und Programmatik. Theater an Orten außerhalb des Theaters. Theater, bei dem die Zuschauerinnen einbezogen werden und sich durch unterschiedliche Szenerien bewegen. Mit solchen Formen experimentierte in den 60er und 70er Jahren die kubanisch-amerikanische Autorin und Regisseurin Maria Irene Fornes. Wer immer in den USA Theaterwissenschaften studiert, der muss sich mit ihren mehr als 40 Stücken beschäftigen. Sie gehörte zur experimentellen Theaterszene in New York und war eine leidenschaftliche Feministin und Kämpferin für Frauenrechte. Übrigens auch langjährige Partnerin von Susan Sontag. 2018 ist sie gestorben und in Deutschland bis heute fast unbekannt, obwohl sie 1990 für ihr Stück What of the Night in der Endauswahl zum Pulitzerpreis war. Ihr bekanntestes Stück, Fefu and Her Friends, aus dem Jahr 1977, ist jetzt wieder zu sehen, im New Yorker Theater for New Audience. Andreas Roberts hat den Klassiker gesehen.
Mein Mann hat mich geheiratet, weil ich ihn daran erinnere, wie ekelhaft Frauen sind. Elisabeth, ihre Freundin nennen sie Fefu, provoziert gerne. Breitbeinig und mit kurzen Haaren, in Hosenanzug, taillierter Weste und mit einer goldenen Kette an der Seite, steht sie da und man könnte glauben, sie wäre lieber ein Mann geworden. Außerdem repariert sie gerne verstopfte Toiletten und ballert mit einer Schrotflinte in den Garten, um ihren Mann zu signalisieren, wann das Frühstück fertig ist. Als die naive Christina protestiert, erklärt Fefu ihr schmunzelnd, sie drehe auch sehr gerne die schönen glatten Steine im Garten um, wegen des Schlamms und der kriechenden Würmer darunter. Diese Lust am ekligen, unangenehmen, unter scheinbar makellosen Oberflächen zieht sich wie ein roter Faden durch das Stück. Wir schreiben das Jahr 1935 und Fefu hat 7 Freundinnen in ihr Landhaus nach Long Island eingeladen, um eine Wohltätigkeitsveranstaltung für die Erziehung von jungen Frauen zu organisieren. Als das Stück 1977 entstand, war es ein absolutes Novum, ein Stück nur mit weiblichen Rollen aufzuführen. Regisseurin Liliana Blair-Cruz sagt über die Besonderheit des Stücks:
When we think about sometimes characters or
Wenn wir über weibliche Figuren nachdenken, dann doch immer in ihren Beziehungen zu anderen. Ah, sie ist die Mutter, die Schwester, die Tochter, die Frau. Und in diesem Stück sind sie die, die sie sind. Fefu, Cindy, Sue und Paula. Sie haben Namen, Persönlichkeiten. Sie sind Subjekte, anstatt Leute in Beziehungen zu anderen Leuten. Obwohl Männer im Stück nicht auftauchen, ist Fefus Mann, ein leidenschaftlicher Großwildjäger, im Salon des Hauses allgegenwärtig. Die Dschungeltapete, auf der Antilopen- und Wasserbüffelköpfe hängen, gerahmte Zeichnungen von Tieren und afrikanische Masken an den Wänden, Zebrafelle auf dem Parkett. Doch Alan Ricks Bühne besteht aus vielen Räumen, denn im zweiten Akt müssen die Zuschauer ihre Plätze verlassen und sich in 4 Gruppen verteilt in verschiedene Szenerien begeben. In einen Garten, auf dessen Rasen Cricket gespielt wird, in das Studierzimmer, in die Küche oder in ein Schlafzimmer. Bereits in den 70er Jahren experimentierte Fornes mit Zuschauerbeteiligung, Improvisation und Theater an untypischen Orten. Im Schlafzimmer ruht sich die behinderte Julia aus, die seit einem harmlosen Jagdunfall auf unerklärliche Weise nicht mehr gehen kann. Regisseurin Blair-Cruz hat diesen Raum unter dem Wohnzimmerteppich, der für diese Szene weggezogen wird, in der Unterbühne eingerichtet. Wieder ein glatter Stein, der gewendet wird. Während man von oben durch einen Plexiglasboden auf Julias Bett schaut, halluziniert diese eine Gruppe von Richtern, die auf sie herabblicken und ein Schuldgeständnis für ihr Frausein einfordern. Das Publikum wird zum Statisten ihres Albtraums. Eine heiße Suppe, die in der Küche gemacht wurde und durch die verschiedenen Räume getragen wird, erreicht Julia, die aus ihrem Albtraum erwacht. Das Publikum wandert zum nächsten Raum, bis alle jede Szene einmal gesehen haben. Fefu und Herr Friends ist ein Stück über 8 Frauen, die ihre Erfahrungen, ihre Liebe, ihre Verrücktheiten und Verzweiflung miteinander teilen.
Lee, I think, you know, this is a moment right now where I think we're living with a lot of fear, a lot of stress.
Im Moment erleben wir jede Menge Angst, Stress und Sorgen, politisch und als Ergebnis davon auch zwischenmenschlich. In so einem Moment über ein Stück nachzudenken, das einen sicheren Hafen bietet, einen Raum, in dem besonders Frauen in all ihrer Ungewöhnlichkeit und Komplexität frei sein können, war ungeheuer wichtig für mich. Einen Raum, lebendig und verletzt sein zu dürfen. Es ist immer noch ungewöhnlich, ein Theaterstück zu sehen, das nur von Frauen handelt. Da tut es gut, Furness Klassiker wiederzusehen. Und vieles, was hier ausgedrückt wird, hat an Aktualität nichts verloren. Ganz im Gegenteil. Blair Crews kluge Inszenierung ist überraschend, expressionistisch, persönlich und ein bisschen fantastisch zugleich. Ein elektrisierender Theaterabend, der so nur unter und zwischen Frauen entstehen kann.
Fefu und Herr Friends, ein Klassiker des Avantgarde-Theaters, neu zu sehen in New York. Von dort in die Kunstmetropole hierzulande, nach Berlin. Dort wurde heute der erste Spaten eingestochen für das Museum der Moderne. Eine neue Attraktion, freuen sich die einen, die anderen sehen nur eine Scheune. Damit beginnt die Kulturmeldung mit Enne Seidel.
Ja, eine der umstrittensten Kulturbaustellen, die Deutschland zurzeit zu bieten hat, ist damit offiziell eröffnet. Bis 2026 soll das neue Museum der Moderne fertig sein und das architektonische Ensemble am Berliner Kulturforum vervollständigen. Dort stehen ja bereits die neue Nationalgalerie von Ludwig Mies van der Rohe und Hans Scharruns Philharmonie. Kritik am neuen Museum der Moderne gab es in den vergangenen Monaten reichlich. Bemängelt wurden etwa die gestiegenen Kosten. Statt 200 Millionen, wie ursprünglich geplant, soll der Bau jetzt 450 Millionen Euro kosten. Und auch der Entwurf des Architektenduos Herzog und de Meuron wird von der Fachwelt kritisch beäugt. Der geplante Backsteinbau sehe aus wie eine Scheune oder gar ein Aldi-Markt, meinten Kritiker. Zum heutigen Spatenstich verteidigten sowohl Kulturstaatsministerin Monika Grütters als auch Architekt Jacques Herzog das neue Museum. Letzterer hatte bereits vor kurzem nochmal öffentlich erklärt, warum er und sein Kollege sich nicht für eine prunkvolle, sondern für eine schlichte Architektur entschieden hatten.
Diese einfache Form des Hauses schien uns die beste geeignete Form, um als Bautypologie neben diesem extrem abstrakten Gebäude von Mies und der verspielten Architektur von Scharruns zu bestehen. Als eigenständiges Gebäude, eigenständige Form, selbstverständlich weder sich duckend noch sich behauptend wie eine prätentiöse Geste.
Architekt Jacques Herzog über seinen Entwurf für das neue Museum der Moderne in Berlin. Heute wurde am Kulturforum der erste Spatenstich gesetzt. Die Kunstaktivisten vom Zentrum für politische Schönheit liefern mit zuverlässiger Regelmäßigkeit medienwirksame Schlagzeilen und Bilder. Und auch heute gab es wieder eine Eilmeldung. Franz von Papen ist in unserer Gewalt, verkündete das Zentrum auf Twitter. Dazu ein Foto vom Grabstein des deutschen Politikers und Reichskanzlers, der einst Adolf Hitler den Weg zur Macht geebnet hatte. Franz von Papen sei nun auf dem Weg nach Berlin, um die historische Schuld des deutschen Konservatismus aufzuarbeiten, schreiben die Aktivisten weiter. Womöglich, das zumindest legt dieser Tweet nahe, hat das Zentrum für politische Schönheit den Grabstein also tatsächlich geklaut. Das Ganze ist Teil einer gestern gestarteten Aktion. Im Berliner Regierungsviertel haben die Kunstaktivisten eine Gedenkstätte errichtet. Dort steht nun eine, wie sie sagen, Säule gegen den Verrat an der Demokratie. Sie soll daran erinnern, dass die Nationalsozialisten 1933 mit Zustimmung der bürgerlichen Parteien an die Macht kamen. Und sie soll die heutige Gesellschaft warnen vor einer möglichen Zusammenarbeit der CDU mit der AfD. Ebenfalls in Berlin hat heute der Senat über die Zukunft des früheren Grenzkontrollpunktes Checkpoint Charlie abgestimmt. Nach jahrelangen Debatten beschloss der Senat einen Entwurf für einen Bebauungsplan. Demnach sollen am Checkpoint Charlie neue Wohnungen und ein Museum des Kalten Krieges gebaut werden. In den vergangenen Monaten hatten Architekten, Stadtplaner und Denkmalpfleger immer wieder den Zustand des Checkpoints kritisiert. Er sei von Touristen überlaufen und zu kommerziell gestaltet. Auch warnten sie vor einer Musealisierung des Ortes.
Enne Seidel, vielen Dank. Der NATO-Gipfel, die SPD und die PISA-Studie sind gleich Themen bei den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Das war Kultur heute, nachzuhören in der DLF-Audiothek. Ich bin Jörg Biesler. Guten Abend.